Meine lieben Glaubensgeschwister, lieben Gäste, lieben Jugendliche und die Kinder, habt ihr schon einmal von der Gefangeneninsel gehört, die ca. 75 Kilometer südlich von Oslo sich befindet, mitten in einem Fjord? Diese Gefangeneninsel kannte ich ungefähr bis vor einem halben Jahr auch nicht. Und sie heißt Bastøy. Und im Internet ist zu lesen, dass diese Gefangeneninsel ungefähr von der Größe 2,6 Quadratkilometer ist. Dort sind Serienmörder, Drogendealer, Räuber und ganz gewöhnliche Diebe inhaftiert. Wobei der Begriff inhaftiert nicht so wirklich stimmt. Denn dort gibt es keine Gefängnismauern. Dort gibt es kein Stacheldraht. Dort gibt es noch nicht einmal Türen, die verschlossen sind. Was es dort gibt, sind ca. 70 Gefängniswärter. Und wenn am Nachmittag Feierabend ist, dann gehen die meisten, fahren mit dem Boot dann zurück, denn diese Insel ist da mitten im Fjord. Und nur eine Handvoll von Bewacher sind auf der Insel. Von der Insel bis zum Festland sind es nur 4 Kilometer. Und wenn man sich so den nordischen Winter vorstellt, dann kann man sich denken, naja, das friert ab und zu auch mal zwischen dem Fjord und der Insel oder der See zu und man könnte schnell abhauen. Aber niemand will weg. Alle wollen sie da bleiben. Alle 100 Insassen bleiben auf der Insel. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum wollen die Gefangenen nicht weg, obwohl das doch relativ einfach erscheint? Warum wollen die Gefangenen nicht weg? Liegt das vielleicht daran, dass es dort wirklich gute Freizeitangebote gibt? Sie können dort reiten, sie können dort Tennis spielen. Im Winter gibt es ein Angebot für Langlauf. Also natürlich so auf der Insel so herum, also richtig weit geht es nicht weg. Aber ehrlich gesagt, ist das der Grund dafür, dass die Leute bleiben? Möglicherweise ist diese Insel für die Kriminellen ein Stück Freiheit. Freiheit, die andere Häftlinge so nicht kennen. Und an dieser Stelle mag der eine oder andere sich die Frage stellen, ja, was ist wahre Freiheit? Und es gibt sicherlich schon etliche Predigtthemen, die genau dieses Thema aufgegriffen haben. Was ist Wahrheit? Was ist wahre Freiheit? Bedeutet das, sich auf einer Gefängnisinsel frei bewegen zu können? Ist das wahre Freiheit? Nun, da wir geistliche Menschen sind, geht unser erster Weg natürlich in die Bibel hinein. Und wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, um dort Antworten zu bekommen, was wahre Freiheit ist, dann lade ich euch ein, Johannes 8 aufzuschlagen. Johannes 8. Was Jesus selbst über die Freiheit sagt. Schlag bitte mit mir Johannes Kapitel 8 auf. Und ich möchte die Verse lesen, 31 bis einschließlich 36. Johannes 8, 31 bis 36. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Ich lese jetzt hier nach Luther. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Eigentlich ein bekannter Text, oder? Was haben wir, wenn ihr noch aufgeschlagen habt, in Vers 34 gelesen? Ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Das heißt doch, weil wir sündigen, sind wir Sünder? Und Jesus sagt, damit bist du ein Knecht der Sünde. keine besonders schöne Botschaft. Aber ich bin froh, dass Jesus an der Stelle nicht stehen bleibt, sondern er sagt in Vers 35 weiter: Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, also es ist kein Zustand für die Ewigkeit, aber der Sohn bleibt ewig. Ich denke, das ist eine wichtige Information. Die Knechtschaft in der Sünde ist zeitlich begrenzt. Die Sohnschaft ist ewig. Warum? Jesus spricht von einem Statuswechsel. Vers 36 haben wir gelesen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Vorher, nachher. Das ist die Situation, die Jesus beschreibt. Mit anderen Worten, wenn euch der Sohn Gottes von der Knechtschaft befreit, seid ihr keine Knechte. Ihr seid keine Knechte der Sünde mehr. Denn was macht Jesus? Er macht aus Knechten Söhne. Erinnern uns diese Begriffe Knecht und Sohn an eine biblische Geschichte, die uns vielleicht in dem Zusammenhang vor Augen geführt wird? Fällt euch da was ein? Knecht, Sohn? Der verlorene Sohn, Lukas 15, na klar. Das ist gerade prädestiniert dafür. Und wenn wir in die Geschichte mal ein wenig hineingehen, Lukas 15, wir werden nachher auch mal genau hineinschauen. Ich will erst mal ein bisschen erzählen, den Bogen schaffen. Wir kennen die Geschichte relativ gut. In der ersten Hälfte des Gleichnisses lesen wir, dass sich der jüngere Sohn selbst zum Knecht der Sünde gemacht hat, oder? Er macht das völlig freiwillig, ohne Druck, ohne Manipulation von außen. Er will diesen Weg. Er löst die Verbindung zum Vater. Er lässt sich sein Erbe auszahlen, denn er will in die Welt. Er will etwas erleben, mit viel Lust und Laune. Und davon hat er viel erlebt. Allerdings führt ihn sein neuer Lebensstil dahin, dass er diese Knechtschaft, in die er sich freiwillig hineinbegeben hat, sehr brutal empfindet. Er spürt es spätestens in dem Moment, wo er bei den Schweinen landet. Und wir wissen alle, dass es für einen Juden wirklich keinen tieferen Punkt gibt, wo man landen kann, als bei den Schweinen. Das ist das Allerletzte, wirklich das Allerletzte. Und es ist erstaunlich, wie der Sohn jetzt mit der Situation umgeht. Er sagt zu sich selber: Ich bin es nicht mehr wert, Sohn meines Vaters zu sein. Das heißt, jetzt fühlt er: Ich habe mich selbst zum Knecht gemacht. Ich bin nicht besser als die Knechte, die bei meinem Vater arbeiten. Und er kommt zu dem Schluss: Als Sohn habe ich eigentlich versagt. Ich habe verspielt als Sohn. Aber vielleicht habe ich noch eine gute Chance, beim Vater anzukommen, wenn ich ein Knecht bin. Wir wissen alle, wie der Vater reagiert hat. Mein Sohn, ich freue mich, dass du wieder zurück bist. Du hast dich aufgemacht letztendlich und hast dich aus der Knechtschaft wieder herausgezogen, herausgelöst. Hier in unserem Haus bist du mein Sohn. Wir wissen auch, wie die Geschichte weitergeht. Es gibt nicht nur einen Sohn, es gibt noch einen zweiten, den älteren. Und er bekommt mit, dass ein schönes, großes Fest gefeiert wird. Und wie verhält er sich? Lukas 15, Vers 28, was lesen wir? Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, da ging sein Vater heraus zu ihm. Jetzt wollen wir genau wissen und hinsehen, was der ältere Sohn in Vers 29 formuliert. Lukas 15, 29. Lass uns bitte da mal ganz genau hineinschauen. Was sagt er? Er sagt: Siehe, so viele Jahre, was steht hier? Diene ich dir. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Ihr Lieben, was können wir aus dieser Formulierung herausnehmen? Der ältere Sohn empfindet sich nicht nur wie ein Knecht, er benimmt sich auch so. Er empfindet sich nicht nur wie ein Knecht, er benimmt sich auch so. Und der Vater ist ziemlich erstaunt und sagt, ganz frei formuliert jetzt von mir: Junge, du redest, als wärst du ein Knecht. Du bist doch nicht ein Knecht, du bist mein Sohn. Du weißt doch, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hättest doch nur Fragen brauchen. Ich hätte dir alles gegeben. Und natürlich hättest du mit deinen Freunden fröhlich sein können. Was versucht der Vater seinem älteren Sohn deutlich zu machen? Du als der ältere Sohn, du bist zwar nicht ausgezogen wie der Jüngere, aber in deinem Herzen denkst du, redest und letztendlich handelst du wie ein Knecht. Die entscheidende Frage für mich an der Stelle ist, wer ist eigentlich mein wirklicher Vater im geistlichen Sinne betrachtet? Wer ist mein Vater? Haben wir uns für Gott Vater entschieden und nicht für den Vater des Bösen? Denn ich denke, es ist entscheidend zu wissen, wo unser Zuhause ist, wo wir nach Hause kommen können, um in der Nähe des Vaters zu sein. Ist das nicht entscheidend? Aber ihr Lieben, Hand aufs Herz. Klingt das nicht ein bisschen einfach? Einfach so, naja, ich bin bei meinem Vater und alles ist gut. Klingt das nicht ein bisschen nach billiger Gnade? Wenn der Vater den jüngeren Sohn einfach so in den Arm nimmt und sagt, ich bin froh, dass du wieder da bist, und interessanterweise nicht fragt, mein jüngerer Sohn, was hast du eigentlich alles gemacht? Was hast du denn erzählt? Was hast du erlebt? Erzähl doch mal, ich will es mal ganz genau wissen. Und wenn er erzählt hätte, er sich möglicherweise empört und denkt, wie ist das nur möglich, dass mein jüngerer Sohn so tief abstürzen kann? Finden wir das im Gleichnis? Der Vater ist einfach nur froh, seinen Sohn wiederzuhaben. Und er möchte, dass beide Söhne bei ihm sind. Nicht nur physisch, nicht nur die Nähe, sondern auch vom Kopf, vom Denken, von der inneren Einstellung her. Er möchte sie als Söhne haben. Denn Sohn zu sein bedeutet, eine besondere Identität zu haben. Sohn zu sein bedeutet immer, eine besondere Identität zu haben zum Vater. Die Bibel benutzt dafür einen Spezialbegriff, den wir alle gut kennen, Heilige. Heilige haben einen besonderen Status. Paulus spricht davon, dass die Heiligen in Christus, also im Herrn sind. Christen sind also Menschen, in denen Christus wohnt. Ich habe dazu als Beleg zwei bekannte Texte ausgewählt, die ich kurz zitieren möchte. Ihr kennt sie, ich habe sie hier nach Hoffnung für alle ausgewählt. Zunächst Römer 6, Vers 6, wo Paulus sagt, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beschärftes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wir müssen nicht mehr der Sünde dienen. Also, wir sind keine Knechte mehr, wir sind Söhne. Zweiter Text, Galater 2, 19 und 20, noch ein Stück weit bekannter. Nach Hoffnung für alles, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe nicht mehr ich, sondern, wie geht der Text weiter? Christus lebt in mir. Bekannter Text. Christus lebt in mir. Haben diese beiden Bibeltexte sich in meinem Leben schon entfaltet? Haben diese beiden Bibeltexte mein Herz schon dort Raum gewonnen, dass ich angefangen habe, mein Denken zu verändern, meine Wünsche zu verändern, meine Hoffnung und Sehnsüchte so zu verändern, dass sie wirklich komplett auf Jesus ausgerichtet sind? An dieser Stelle höre ich so in meinem inneren Ohr so gewisse Einwände. Und vielleicht würde ich sie auch bringen. Nämlich der Einwand, naja, Die Bibeltexte in allen Ehren, aber sind sie nicht ein bisschen wirklichkeitsfremd? Es ist ja schön und gut, dass wir mit Christus eine neue Identität haben. Aber wie ist das mit der Sünde, die mich jeden Tag unterspült und ich darin versinke? Wir wissen doch alle, ich will niemandem zu nahe treten um unsere sündigen Neigungen, oder? Wir kennen alle unsere Schwächen, wir kennen unsere Gewohnheiten, die uns zu schaffen machen. Wir kennen unsere Vergangenheit, wir kennen unser persönliches Umfeld. Und ganz besonders gut kennen wir die Medien, die uns, ehrlich gesagt, immer mehr Müll in unsere Gehirne kippt. Das alles kennen wir. Aber welche Lösung bietet uns Jesus an in diesem Konflikt, in dem wir stehen? Welche Lösung bietet uns Jesus an? Vielleicht gibt es eine Lösung, die wir bestimmt schon 500 Mal oder 1000 Mal gehört haben, vielleicht noch mehr. Aber wir nicht genau wissen, wie wir diese Lösung Jesu wirklich umsetzen können. Etwas zu hören ist eine Sache, etwas zu verstehen ist eine andere Sache, aber es umzusetzen, möglicherweise noch eine ganz andere Sache. Jesus sagt in Johannes 15 drei simple, aber sehr wichtige Worte, die wir alle kennen. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Klingt einfach, oder? Das klingt so simpel. Das haben wir so oft gehört, so oft gelesen. Und Jesus sagt trotzdem, das ist die Lösung. Wir kennen das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Sodass sozusagen hier eine ganz, ganz enge Verbindung ist. Und die ganze Kraft geht von wo, wohin? Vom Weinstock in die Rebe hinein. 100%, wenn es eine 100%ige Verbindung gibt. Wir kennen auch dieses Gleichnis sehr gut. Wir lesen es, wir verstehen es. Und bei diesem Gleichnis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es so, wenn ich dieses Gleichnis lese, dann tauchen bei mir sofort Bilder im Kopf auf. Bei euch auch? Ist von Jesus auch bewusst so gewollt. Denn Bilder können wir uns besser merken als Worte. Deswegen hat Jesus auch in Gleichnissen gesprochen, damit Bilder im Kopf entstehen. Wir haben Bilder im Kopf und ich unterstelle jedem von uns, dass wir in der Lage sind, dieses Bild relativ klar und eindeutig theologisch zu interpretieren. Aber wir merken bei uns selbst, wie schwer es ist, dieses Bild oder dieses Bleibt in mir in meinem Leben tatsächlich konsequent umzusetzen. Das ist auch die Spannung, mit der wir ringen. Immer wieder tappen wir in die Falle, dieses Bleibt in mir so aus eigener Kraft hinzubekommen. Und wir merken, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, wenn wir versuchen, mit eigener Kraft dieses Bleibt in mir hinzubekommen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Es funktioniert nicht. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13 den gut bekannten Satz, und das mag vielleicht auch ein Stück weit Ansatz sein für die Lösung. Er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Frage, wer macht mich mächtig? Wer ist damit gemeint? Wer gibt mir die Kraft dazu, mächtig zu werden, obwohl ich ein schwacher Mensch bin? Es ist Christus, durch den Heiligen Geist. So wirkt er auf dieser Erde. Es gibt einen interessanten Vergleich. Und ich muss ehrlich sagen, der wirkt ein bisschen schräg. Ein bisschen außergewöhnlich. Aber urteilt selbst, ob ihr damit was anfangen könnt. Kennt ihr den Unterschied zwischen Hunden, die auf dem Land leben, und Hunde, die in der Stadt leben? Merkwürdige Frage, gebe ich zu. Ich will es kurz erklären. Hunde, die auf dem Land leben, die leben in der Weite. Die leben auf der offenen Landschaft, sie laufen zum Bach und wenn sie ein Kaninchen sehen, dann jagen sie hinterher, kriegen sie zwar meistens nicht, aber egal, macht Spaß. Sie ruhen sich aus an windgeschützter Stelle, aber irgendwann merken die Hunde, wo ihr wirklicher Platz ist, wo es wirklich schön ist, nämlich zu Hause, beim Herrchen und im Winter neben einem knisternden Kamin. Die Stadthunde, die eigentlich immer beim Herrchen sind, die warten darauf, dass sich die Haustür ein Spalt auftut. Und wenn das so ist, stecken sie ihre Nase durch, laufen raus, so gut es nur geht, so weit es von zu Hause weggeht. Herrchen läuft hinterher und ruft und sucht und sucht und findet oder vielleicht auch nicht. Kann das vielleicht ein Bild sein für den älteren Sohn und auch für den jüngeren Sohn? Der ältere Sohn ist ein bisschen wie der Hund in der Stadt. In seinem Innersten fühlt er sich doch ein Stück weit gefangen. Obwohl er beim Vater ist, fühlt er sich gefangen. So nach dem Motto, da sind so viele Gebote, da sind so viele Regeln. Ich muss so viel tun, um ein guter Christ zu sein. Aber wenn sich mir eine gute Chance bietet, würde ich gern fliehen wie der jüngere Bruder. Der hat das zumindest mal richtig krachen lassen. Und übrigens, so mag er sich denken, wie kann ich mich eigentlich für die eine oder andere Seite entscheiden, wenn ich die andere Seite nicht mal kennengelernt habe? Merken wir, wie gefährlich diese Frage ist? Muss ich im Brunnen springen, um zu wissen, wie es im Brunnen ist? Ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich bei diesem Thema an der Stelle ein bisschen unwohl und auch ein bisschen eigenartig und stelle mir die Frage, gehöre ich, Reinhard Halbutzki, zu der Sorte Adventisten, die keinen Spaß mehr haben? Gehöre ich zu der Sorte Adventisten, die sagen, nee, das Leben, ich warte auf die neue Erde, ich warte auf Jesus Christus, da werde ich wieder Freude haben, aber jetzt nicht so wirklich. Und bin ein bisschen neidisch, wenn ich rausgucke. Gehöre ich da wirklich dazu? Empfinde ich so? Seid ehrlich zu euch selbst. Wie war es mit dem jüngeren Sohn, der seine Identität in Christus neu gefunden hat? Ist er im Bild zu bleiben, wie die Hunde, die auf dem Land leben? Sie können, Achtung, sie können hinaus. Und jetzt kommt ein theologisch schwieriger Satz. Bitte versteht es nicht falsch. Sie haben die Freiheit zu sündigen. Sie haben die Freiheit zu sündigen. Sie können sündigen, wenn sie wollen, aber sie haben sich in der Vergangenheit schon so viele Wunden und so viele Narben zugezogen, dass sie irgendwann sagen, nee, das will ich nicht mehr. Das ist Vergangenheit. Das mag ich nicht mehr. Ich denke anders. Das braucht das nicht mehr. Ich weiß, wo ich hingehöre und deshalb bin ich zufrieden, wenn ich in der Nähe des Herrchen bin. Wie steht es um unsere Freiheit als Kinder Gottes? Was sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 12? Wir alle kennen den Satz sehr gut. Paulus legt los mit der Formulierung, mir ist alles erlaubt. Wow, was für ein Satzbeginn. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Und das sagt er an sich selbst und auch alle bekennenden Christen. Und an der Stelle, denke ich mir, würde ein Nichtchrist mich sofort unterbrechen und sagen, Moment mal, du sagst, dir ist alles erlaubt? Ich kenne dich. Ich kann dir an 10 Fingern abzählen, was dir in deinem Glauben nicht erlaubt ist. Kein Schweinefleisch, kein Alkohol, am Sabbat nicht arbeiten oder einkaufen und vieles mehr. Und jetzt erzähl du mir, dass dir alles erlaubt ist. Hier geht der Satz weiter, 1. Korinther 6. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten, je nach Übersetzung. Nicht alles ist gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich durch nichts mehr, wirklich durch nichts mehr gefangen nehmen lassen. Und ich denke, so langsam wird klar, wir können entscheiden, ob ich etwas tue oder ich etwas lasse. Denn ich bin kein Knecht mehr. Ich habe die Wahl. Bin ich Knecht, muss ich gehorchen. Wenn ich in Christus bin, dann interessiert mich natürlich, wie Christus über das eine oder andere denkt. Es gibt so viele Situationen, wo ich vielleicht unsicher bin. Aber immer dann führt es mich direkt ins Wort Gottes hinein und stellt mir die Frage, Christus, wie würdest du entscheiden? Was ist dein Weg? Was ist das Gute für mich? Empfindet ihr es auch so, dass es nicht prima ist, dass wir alles alleine entscheiden müssen? Ist es nicht prima? Wir müssen nicht alles alleine entscheiden, ob etwas gut oder schlecht für mich ist. Je näher ich an Christus bin, umso sicherer treffe ich auch gute Entscheidungen. Und wenn ich wieder vor ganz neuen Herausforderungen stehe, Situationen stehe, die ich bisher noch nicht gehabt habe, dann wünscht sich Gott, dass ich auf ihn zugehe und ihn bitte, mir dort zu helfen, mir eine Antwort zu geben. Herr, was ist dein Wille für mich? Was ist gut für mich, was nicht? Lass mich bitte durch den Heiligen Geist geführt sein. Eine Frage dazu: Wie steht es um unsere Identität als Nachfolger Jesu? Wie wichtig ist es mir, wie wichtig ist es uns, gemäß auch unserer Identität zu denken und zu handeln? Wie sieht es ganz praktisch aus, wenn wir eine neue Identität in Christus gefunden haben? Derjenige, der denkt, ohne Sünde macht das Leben nicht wirklich Spaß, der ist durchaus in der Lage, Dinge zu lassen, die für ihn nicht gut sind, weil er sich unter Kontrolle hat, weil er sich disziplinieren kann. Aber in der Regel tun sie es mit Bedauern. Sie tun es mit Bedauern und sie haben im Inneren den dringenden Wunsch, es bald wieder tun zu können, wenn sich dazu eine gute Gelegenheit bietet. Wir merken, es kommt auf das Innere drauf an. Könnten wir mit unserer neuen Identität anders mit Versuchung umgehen und dabei sagen, wenn ich dies oder jenes tue, dann ist es unter meiner Würde. Dann ist es unter meiner Würde. Ich will das nicht mehr und ich brauche das nicht mehr. Ich tue mir das nicht mehr an. Das entspricht nicht dem, was ich eigentlich bin. Ihr Lieben, würden wir uns manchmal wünschen, wenn wir uns gerade in einer Phase der Versuchung stehen, wenn wir merken, wir werden angefochten, würden wir uns wünschen, dass Jesus tatsächlich neben uns steht, sichtbar und ganz sanft seine Hand auf meine Schulter legt und dann sagt, Reinhard, das brauchst du nicht mehr. Das brauchst du nicht. Ich habe dich davon befreit. Alles ist gut. Da stehen wir gemeinsam durch. Wenn wir vielleicht in solchen Momenten uns befinden, mag das ein Gebetsanliegen sein, dass der Heilige Geist in diesem Moment uns wirklich auch ganz nahe ist. Wie war das nochmal mit dem jüngeren Sohn im Gleichnis? Er hatte große Mühe, zunächst die Sohnschaft zu erleben, die Sohnschaft auch umzusetzen. Er wollte eigentlich nicht dort bleiben. Er suchte die alternative Freiheit. Freiheit, ja, alternative Freiheit. Und er fühlte sich zunächst frei, aber letztendlich landete er in der Knechtschaft. Und das hat er viel zu spät gemerkt, viel zu spät realisiert. Bei allem, was er in der bunten Welt erlebt hat, war ihm nicht klar gewesen, dass sein Handeln in keinster Weise mit seiner Identität als Sohn übereinstimmt. Als sein Vater ihn in die Arme nahm, sagte er zu ihm, du bist mein Sohn. Du bist wieder mein Sohn. Und der ältere Sohn, er musste lernen, dass seine Identität nicht darin besteht, rechtschaffen zu handeln oder in Abgrenzung zu seinem jüngeren Bruder zu stehen, nach dem Motto, das wäre mir aber nie passiert. Sondern es kommt darauf an, wie du zu deinem Vater stehst. Durch die Bekehrung, die Entscheidung, mit Christus zu leben, haben wir einen neuen Status, eine neue Identität erhalten. So wie aus Abraham wurde, aus Jakob Israel und aus Saulus Paulus. Auf der Gefangeneninsel in Norwegen soll es einen Gefangenen, einen Häftling gegeben haben, der nach 3 Tagen Inselaufenthalt den Antrag gestellt hat, aus Festland verbracht zu werden in ein ganz normales Gefängnis. Dort, wo man 23 von 24 Stunden in seiner Zelle sitzt, ein kleines Fenster hat und wenn man durchschaut, dann sieht man auf die Gefängnismauer. Nach 3 Tagen. Dieser Mann kam mit der Freiheit nicht klar. 3 Tage hat er nur durchgehalten. Wie sieht unsere Entscheidung aus? Das ist die konkrete Frage an mich an dieser Stelle. Welche Lebenssituation wollen wir für uns wählen oder haben wir für uns gewählt? Sohnschaft oder Knechtschaft? Freiheit oder unfrei? Und wenn Freiheit, wie definieren wir sie eigentlich für uns? Die Freiheit, die wir als Söhne und Gottes und Töchter Gottes haben dürfen. Wo wir erleben dürfen, wie der Heilige Geist unseren Charakter, dem Charakter Jesu, immer ähnlicher werden lässt. Wo wir erleben, wie der Heilige Geist unser Denken verändert, unser Reden verändert, unser Handeln verändert. Ist das die Erfahrung, die wir uns wünschen? Wenn ich dem Heiligen Geist, ich sage es mal kaufmännisch, volle Handlungsvollmacht gebe, Prokura gebe, gut, da gibt es auch noch Unterstufen, volle Handlungsfreiheit gebe, dann darf ich sicher sein, Gott wird mir diese Erfahrung der Veränderung schenken, ganz gewiss. Sie helfen mir, ziemlich gelassen und locker zu bleiben, wenn irgendjemand versucht, mir klarzumachen, dass ich als Christ doch ein Gefangener bin, dass ich am Leben nicht wirklich Spaß habe. Das ist so ähnlich, entschuldigt den Vergleich, als wenn du mit Schokoladenessen kein Problem hast. Neben dir steht jemand, der Schokolade nicht nur isst, sondern in Mengen in sich hineinstopft. Und du kannst locker bleiben und sagen und lächeln zu selbst sagen, ja, das kenne ich aus meiner Vergangenheit, aber heute brauche ich das nicht mehr. Versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht um Schokoladeessen, sondern es geht um das Prinzip, das ich deutlich machen möchte. Ich habe die Freiheit, durchaus 3 Tafeln Schokolade hintereinander wegzuputzen. Aber die Frage ist, will ich das? Also ich könnte es tatsächlich, wenn ich es wollte. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich will das nicht mehr. Gott hat mir den freien Willen gegeben, aber ich habe meinen Willen mit dem Willen Gottes verschmolzen, wie eine Einheit, weil ich so eng mit ihm verbunden bin. Und ich muss sagen, das denke ich, euch geht es nicht anders, ich genieße es so sehr, ein Sohn von Jesus zu sein oder eine Tochter Jesu zu sein. Welche Entscheidung habt ihr bereits getroffen oder wollt ihr für euch noch treffen? Wird es eine Entscheidung für eine neue Identität sein? Ich bin davon überzeugt, dass diese neue Identität viel in unserem Leben verändern wird, sehr viel verändern wird. Dann arbeiten nicht wir mehr daran, die Sünde mit unseren stumpfen Waffen zu bekämpfen, sondern unser Ziel ist es, die Beziehung zu Christus weiter zu intensivieren. Ich möchte jeden Einzelnen von euch einladen, jeden Tag aufs Neue gute, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Nicht Knecht sein zu wollen, sondern ein Kind Gottes. Das wünsche ich uns allen. Amen.